Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt kommt Erlend Loes Naiv, super. Gelesen von Andreas Fröhlich.
Hopi. Ich quengle an meinem Bruder herum, dass ich auf die Spitze vom Empire State Building will. Er sagt, wir machen das an einem Tag mit Sonnenschein und klarer Sicht. Wir laufen und laufen. Wir sehen Häuser, Menschen und Autos an. Geschäfte. Wir essen und trinken. Ich habe einen Bund sehr kleine Bananen gekauft. Wir sind mehrere Dutzend Kilometer gelaufen und ich habe neue Schuhe bekommen, weil ich von den alten Blasen kriegte. Es hat sehr wehgetan. Schuhe von Nike sind das. Wanderschuhe. Mein Bruder hat sie mit einer von seinen Kreditkarten bezahlt. Ich kaufe immer Nike. Und Levi's. Ich glaube, die sind am besten. Wirklich. Ich komme überhaupt nicht auf die Idee, andere Marken zu kaufen. Offensichtlich hat da irgendwer seinen Job verdammt gut gemacht. Mein Bruder interessiert sich für Kunst. Das habe ich gar nicht gewusst. Es gibt vieles, was ich von ihm nicht weiß. Aber es ist schön, dass wir zusammen sind. Auch wenn er manchmal etwas streng ist. Wir gehen ein bisschen durch Soho, besuchen Galerien. Ich sehe die Pläne zu einem Projekt, das mich stark anspricht. Jemand hat sich ausgedacht, er könnte eine riesige Betonstruktur errichten, und zwar genau auf dem St. Andreasgraben in Kalifornien. Eine Skulptur. Sie soll 80 Meter lang werden und 60 breit und 7 Meter hoch. Bestehen soll sie aus einem Beton, der als das stabilste Material überhaupt gilt. Der Block wird 65.000 Tonnen wiegen. Aber der Boden, auf dem er stehen wird, bewegt sich. Ziemlich schnell sogar. Der Betonblock wird in zwei Teile gerissen werden. Und die werden sich mit 6 bis 9 Zentimetern pro Jahr voneinander wegbewegen. In 43 Millionen Jahren wird das westliche Stück dort liegen, wo sich heute Alaska befindet. Das ist Kunst, die etwas will. So müssten alle Projekte sein. In einer anderen Galerie finde ich eine Mappe, die von Einstein handelt. Eine Kunststudentin hat sie gemacht. Sie hat jede Menge über Einstein gelesen und Informationen über ihn gesammelt und dann das Ganze unter dem Titel »The Einstein Papers« in der Mappe gesammelt. Ich möchte sie kaufen. Sie kostet $20. Mein Bruder findet das natürlich Quatsch. Er versucht es mir auszureden. Aber Einstein ist mein Freund. Ich kaufe die Mappe. Mein Bruder schüttelt den Kopf. Jetzt steht mein Bruder da und deutet auf das Empire State Building. Ich sehe es. Es ragt in den Himmel. Die oberste Etage wird von einem blauen Scheinwerfer beleuchtet. Ich will dahin. Jetzt. Aber mein Bruder hat andere Pläne. Es ist spät. Er findet, wir sollten nach Hause gehen und fernsehen. Wir trinken jeder ein Bier, während eine Dame im Fernsehen erzählt, falls ich einen Unfall erleiden sollte, egal wie groß oder wie klein, dann soll ich sie anrufen und sie hilft mir, einen Prozess anzustrengen und Geld von demjenigen zu bekommen, der an dem Unfall schuld war oder dem der Grund und Boden gehört, auf dem der Unfall sich ereignet hat. Wie sie es sagt, klingt es ganz einfach. Ich liege auf dem Bett und lese »The Einstein Papers«. Es sind nur gut 20 DIN A4 Seiten. Ein paar Bilder und ein bisschen Geschriebenes hier und da. Die Frau, die die Mappe gemacht hat, Claire, schreibt, Einstein sei ein netter Mann gewesen, der sich um die Menschen kümmerte und dem es sehr wichtig war, dass die Wissenschaft sich auf die Menschheit segensreich auswirkte. Einstein hatte 2 Ziele im Leben, steht da. Das erste war, ein einfaches Leben zu leben. Das andere war, eine Theorie zu formulieren, die die Zusammenhänge in der Natur erklärt und in letzter Instanz Frieden und Gerechtigkeit für alle bringt. Einer der Bögen ist eine Kopie von einer Seite aus dem Manuskript, in dem Einstein seine Theorie verfasst hat. Ich schaue das Blatt ehrfürchtig an. Ein paar Wörter und Zahlen. Vielleicht steht hier ja, dass es eigentlich keine Zeit gibt. Das Schönste in der Mappe ist ein Bild von Einstein zusammen mit einer Gruppe Indianer. Einstein lächelt und trägt einen Federschmuck auf dem Kopf. Und Claire schreibt, er habe einmal gesagt, die Hopi-Indianer hätten die besten Voraussetzungen, um die Relativitätstheorie zu verstehen. Ihre Sprache hat kein Wort für Zeit und es gibt bei ihnen keine Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft. Sie erleben die Zeit nicht als linear, sondern als einen kreisförmigen Raum, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stets nebeneinander existieren. Wenn ich nach Hause komme, werde ich untersuchen, ob es in Oslo eine Hopi-Gruppe gibt und ob ich bei ihnen mitmachen kann, obwohl ich kein Hopi bin. Vor dem Einschlafen schreibe ich auf, woran ich mich von den beiden ersten Tagen in dieser Stadt am besten erinnere. Ein Mann in Uniform kam aus einem Gebäude gelaufen, um einer elegant gekleideten Frau, die aus dem Taxi stieg, das Gepäck zu tragen. Vier Jungen mit asiatischen Gesichtern spielten auf der Wiese in einem Park Volleyball. Ein Mann spielte in einem U-Bahnhof klassische Gitarre. Ein großer Bereich, den man abgesperrt hatte, weil eine Wasserleitung geborsten war. Ein Junge lief in einem Park herum, während sein Papa versuchte, seine Aufmerksamkeit auf einen Stock zu lenken. Ein Schaufenster voll aufblasbarer Kissen. Ein großer Mann sprach Russisch und briet Hamburger in einer Riesenmenge Butter. Eine große Flasche Bier. Ein Mann mit Rollerblades hatte erst einen Beinahe-Crash mit einer Frau und dann einen Beinahe-Crash mit einem Auto. Ein orthodoxer Jude mit Walkman und roten Jogging-Schuhen. Ein Mädchen verteilte eine neue Kaugummisorte und sagte, sie seien heute gratis. Ein Mann saß auf dem Bürgersteig hinter einem Stück Pappe, auf dem stand, er habe kein Geld mehr und sei HIV-positiv. Ein Mädchen kam in ein Geschäft und fragte, ob es dem Mann hinter dem Tresen gut gehe. Eine Dame mit Sonnenbrille sagte im Café zu ihrer Freundin, sie hätte bis morgens um vier mit einem Mann geredet und das wäre eine Beziehung, zu der sie Vertrauen hätte. Ein Restaurantinhaber schwang draußen auf dem Bürgersteig einen Golfschläger, während wir aßen. Ein sehr langes Auto mit mattschwarzen Fenstern, in das niemand hineinsehen konnte. Eine chinesische Pornozeitschrift mit einem Mädchen auf dem Titelblatt, das sich eine Hand vor die Brust hielt. One-800-Parks. Als ich aufwache, hat Obi meine kleinen Bananen vom Küchentisch gezerrt. Jetzt liegen sie auf dem Fußboden verstreut. Ich schüttle den Kopf und sage, Obi, Obi. David ist immer noch nicht da gewesen. Vorgestern hätte er kommen sollen. Jemand muss mit Obi Gassi gehen. Ich muss mit Obi Gassi gehen. Ich ziehe die neuen Nikes an. Jetzt gehen Obi und ich raus. Es regnet. Am Eingang zum Park hängt ein Schild mit einer Telefonnummer, wo man anrufen soll, wenn man ein Parks-related Problem hat. Obi kann man als ein solches Problem ansehen. Ich notiere die Nummer. 1-800-Parks. Wenn David Obi nicht heute im Laufe des Tages abholt, rufe ich da an. Ein Mann winkt aus einigem Abstand und fragt, ob Obi ein Rüde oder eine Hündin ist. Offenbar ist sein Hund eine Hündin und gerade läufig. Übrigens lässt er sie ohne Leine laufen. Ich rufe zurück, dass ich das nicht weiß. Der Mann schaut mich an und schüttelt den Kopf. Er findet mich seltsam. Jetzt treffe ich einen anderen Mann mit einem Hund. Er kennt Obi, sagt er. Er sagt, Obi hat einen schnellen Stoffwechsel und ich muss Obi öfter füttern als er seinen Hund. Eine sinnlose Information. Er sagt nichts darüber, wie oft er seinen Hund füttert, aber er erzählt mir, dass Obi ein Rüde ist. Ich habe nur eine Tüte mit und als Obi sich hinhockt, um ein zweites Mal zu kacken, bringt er mich in Verlegenheit. Er kackt auf dem Bürgersteig. Als er fertig ist, gehen wir auf die andere Straßenseite und tun so, als ob nichts wäre. Shame on you, sage ich zu Obi. Bad Dog. Es ist absurd, mit einem Hund durch New Yorker Straßen zu gehen. Aber es gibt mir einen Blick für die Zusammenhänge. Einen genauen. Ich bin so weit weg von zu Hause. In einer großen Stadt. All diese Menschen. Und ich bin nur einer davon. Das Einzige, was ich jederzeit wissen kann, ist, woran ich selber denke. Woran die anderen denken, ahne ich nicht. Denken Sie, dass der Weltraum groß und gefährlich ist? Ich denke das. Denken Sie manchmal daran, wie es war, als Sie klein waren? Ich denke daran. Und woran glauben Sie? Ich glaube daran, dass niemand allein sein muss. Dass man mit jemandem zusammen sein kann. Mit Freunden, mit denen, die man liebt. Ich glaube, es ist wichtig zu lieben. Ich glaube, Liebe ist das Wichtigste. Während mein Bruder Frühstück macht, schreibe ich Lise eine Karte. Ich schreibe, hey Lise, New York ist so groß. Ich habe ein ähnliches Gefühl wie mit dem Weltraum, dass ich von der Verantwortung befreit bin, dass ich nichts tun kann, außer zu versuchen, es mir gut gehen zu lassen. Ich gehe Gassi mit einem Hund namens Obi. Wir wohnen in einem Haus mit Portier. Der trägt eine Uniform und sagt, How are you today, Mister? Und ich sage, fein. Mein Bruder möchte nicht, dass ich über Zeit und Weltraum rede. Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. Ich habe nicht gehämmert, seit ich dich zuletzt gesehen habe. Ich glaube, Liebe ist das Wichtigste. Als ich vom Briefkasten zurückkomme, ist Obi weg. David war da und hat ihn geholt. Ich brauche 1-800-Parks nicht anzurufen. Ich frage, was David gesagt hat, aber mein Bruder sagt, er hätte so gut wie nichts gesagt. Hat sich nur entschuldigt, dass er 2 Tage zu spät kommt. Und dann hat er gefragt, ob die kleinen Bananen echt sind. In Amerika weiß man nicht, ob Obst, das am Boden liegt, echt ist oder aus Plastik. Während wir essen, fragt mein Bruder, was ich glaube. Wie glaube? Frag ich. Überhaupt, sagt er. Ich erzähle von dem Gefühl des Zusammenhangs und dass ich finde, New York ist ähnlich wie der Weltraum und dass Liebe das Wichtigste ist. Mein Bruder nickt. Er fragt, ob ich schon mal erwogen habe, weniger zu denken. Ich sage, das erwäge ich täglich, aber es ist gar nicht so leicht. Mein Bruder sagt, ich sollte mir öfter Dinge vornehmen, die man einfach nur zu erleben braucht. Zum Beispiel, meine ich, Spiele, sagt er. Und er sagt, heute soll ich ihn entscheiden lassen, was wir tun. Ich frage ihn, wofür er sich entscheidet. Er entscheidet sich für etwas, wobei wir wenig denken und viel lachen. Ich bin dabei, sage ich. Die Bibliothek. Wir sitzen in der New York Public Library. Mein Bruder hat entschieden, dass wir hierher gehen. Eine schöne Bibliothek. Groß, massenweise Menschen und Aufseher, die darauf achten, dass keiner Bücher mitnimmt. Ich schaue mir Zeitschriften an. In einer Nummer der Times sehe ich das Foto einer Gaswolke irgendwo im Universum. Ein Satellit hat das Bild aufgenommen und der Text erklärt, die Wolke messe mehrere Trillionen Kilometer im Durchmesser. Ja, so gehört sich das. Mein Bruder sitzt am anderen Ende des Saals vor einem Computer. Ich kann sehen, wie er in sich hineinlacht. Er winkt mich zu sich. Meinem Bruder genau gegenüber sitzt ein Obdachloser und liest. Seine ganzen Plastiktüten stehen am Boden. Sicher 15. Und seine Kleidung ist völlig zerlumpt. Aber er liest ein Buch namens Economic Science. Die Frau in dem Hotelfahrstuhl in Oslo hatte recht, als sie sagte, die Welt sei vielschichtiger, als ich dächte. Mein Bruder ist nicht so vielschichtig. Er sitzt da und sucht nach Autoren mit versauten Namen. Er gibt ein versautes Stichwort ein. Er lacht und lacht. Ich finde das ein bisschen peinlich. Aber als die Antwort kommt, muss ich auch lachen. Es ist furchtbar kindisch, aber sehr schön. Es reißt mich mit. Und beim Lachen schaue ich mich um und hoffe, niemand sieht, was wir hier treiben. Wir sitzen lange da, vielleicht eine Stunde. Ein großartiges Erlebnis. Es ist lange her, dass ich so gelacht habe. Es ist komisch, wie weit der dreckige Name und die Ernsthaftigkeit dessen, was und worüber die Leute geschrieben haben, voneinander entfernt sind. Manchmal ist es auch einfach nur befriedigend, die Wörter auf dem Bildschirm erscheinen zu sehen. Ich merke, dass wir wen austricksen können. Mein Bruder und ich übertreffen uns dabei, uns Wörter auszudenken. Ein paar davon sind wirklich total versaut. Hier ist einiges von dem, was wir finden. Peter Schwanz. Imago Dei als christologisch-anthropologisches Problem in der Geschichte der alten Kirche von Paulus bis Clemens von Alexandrien. Josef Rudolf Leo Schwanzara, Der Kampf mit dem Tatzelwurm, Lustspiel in 3 Akten von Leo Lenz und Ralf Arthur Roberts. Cornelia Ficker, Das literarisch ambitionierte niederdeutsche Hörspiel. Ernst Lutsch, Dudeldorf, Lebensverhältnisse, Wirtschaft, demografische Strukturen und Bewohner bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Lena Wixer, Zum 80. Geburtstag von Dr. H.C. Heinrich Küng, eine Bibliografie. Dietmar Loch, Der schnelle Aufstieg des Front National, Rechtsextremismus im Frankreich der 80er Jahre. Irgendwann steht mein Bruder auf und geht raus, eine Tafel Schokolade kaufen. Ich sage, ich komme bald nach, ich will nur noch ein paar Wörter ausprobieren, sage ich. Vielleicht habe ich ein etwas schlechtes Gewissen, dass wir uns so lange auf Kosten anderer amüsiert haben. Ich suche mit ein paar netteren Wörtern. Das ist nicht genauso lustig, aber ich habe das Gefühl, ich schaffe eine Art Gleichgewicht. Wir gehen weiter durch die große Stadt. Das war ein ausgesprochen geglückter Vormittag. Während wir in der Bibliothek waren, habe ich so gut wie keine Gedanken gedacht. Nur gelacht. Ich sage zu meinem Bruder, das war eine gute Entscheidung. Jetzt stehen wir vor dem Empire State Building. Es regnet immer noch, also gehen wir weiter. Ich sehe das Gebäude an. Es ist riesig. Die Spitze ist nicht zu sehen. Aber ich weiß, die Zeit geht dort oben ein bisschen schneller. Ich teile es meinem Bruder mit, aber er findet das gaga. Der Park. Diese Stadt macht es einem leicht, an Großes zu denken. Ich denke an Pauls Buch. Es verwirrt mich. Die einzige Frage, die zählt, dürfte doch sein, ob die Dinge besser werden oder schlechter. Das gilt für mich und es gilt für alle anderen Menschen, für die Tiere und die ganze Welt. Und all das Zeug von wegen, was in einer Milliarde Milliarden Jahren passiert, betrifft mich streng genommen nicht. Das geht mir plötzlich auf. Vielleicht ist das ja egoistisch, aber mich kümmert das, was passiert, während ich lebe, sehr viel mehr als das, was hinterher passiert. Der Gedanke hat etwas unglaublich Befreiendes an sich. Ich denke ihn, während mein Bruder und ich im Central Park Frisbee spielen. Wir spielen schon lange. Wir entfernen uns immer weiter voneinander. Mein Bruder hat eine sehr gute Frisbee-Scheibe gekauft. Schwer und stabil. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann sie so weit werfen, wie ich nur will. Jetzt werfe ich. Mein Bruder fängt auf. Jetzt wirft mein Bruder, ich fange auf. Es ist schon mehrere Minuten her, dass einer von uns das Frisbee hat fallen lassen. Mein Bruder gibt sich mächtig Mühe. Er rennt so schnell er kann, springt und hechtet. Seine Begeisterung steckt mich an. Ich denke, ich sollte nie aufhören, Sachen zu werfen. Ich denke, ich glaube an die Reinigung der Seele durch Spiel und Freude. Dümmer. Es ist Abend und ich bin am ganzen Leibe erschöpft von all dem Spielen und Gehen. Wohltuend erschöpft. Wie wenn wir von Skitouren nach Hause kamen, als ich klein war. Und ich habe eine Blase von der Frisbee-Scheibe auf der Seite des rechten Zeigefingers. Bald steche ich ein Loch in die Blase, desinfiziere sie und klebe ein Donald Duck-Pflaster drauf. Im Badezimmerschrank sind jede Menge Donald Duck-Pflaster. Mein Bruder fragt, ob ich den Tag genossen habe. Und ich sage, ja. Ich sage, morgen will ich weiterspielen. Er lächelt mir zu und sagt, jetzt erkennt er mich so langsam wieder. Er sagt, ich muss mir diese ganzen unheimlichen Gedanken abgewöhnen. Vergiss das Zeug mit dem Weltraum, sagt er. Jetzt serviert er mir japanisches Takeaway-Essen und macht den Fernseher an. Heute geht es um einen Jungen, der ganz dünn war, als er in die Highschool kam. Die Mädchen finden ihn nicht besonders cool, und als er das hübscheste Mädchen aus seiner Klasse fragt, ob sie ihn zu einem Fest begleiten möchte, sagt sie nein. Dann sind ein paar Jahre vergangen und der Junge hat sich total verändert. Er hat einen Bart und Muskeln bekommen, rennt die ganze Zeit auf der Bühne herum und zeigt seine dicken Oberarme. Das Publikum jubelt und er hat eine Freundin, die noch hübscher ist als damals die hübscheste aus seiner Klasse. Und die kommt jetzt auch auf die Bühne. Jetzt kann sie sich ärgern. Die Sendung handelt davon, dass es nicht auf unser Äußeres ankommt, sondern auf das Innere. Ich habe den Eindruck, die Amerikaner sind ein bisschen dümmer als ich. Mein Bruder glaubt es auch. Und Papa erst recht. Todsicher. Das habe ich heute gesehen. Ein Schwarzer nannte sein Fahrrad Bitch, ein Geschäft, in dem Ausrüstung für Feuerwehrleute verkauft wird, ein Bild von Dali mit Uhren, die da hingen, als ob sie geschmolzen wären, zwei Männer mit jüdischen Käppchen kamen aus einem Krankenwagen gesprungen, 5 schwarze Jugendliche gingen im Park spazieren, jeder seinen Ghetto-Blaster auf der Schulter. Sie unterhielten sich miteinander, aber keiner von ihnen konnte etwas anderes gehört haben als seine Musik. Ein Wolkenkratzer, der noch nicht fertig war, ein kleiner Junge rauchte in einem Park Dope, ein Geschäft hatte so viele Zeitungen, dass ich sie nicht zählen konnte, ein älterer, unrasierter Mann und eine ziemlich junge Frau schliefen aneinander gelehnt auf einer Bank, ein Fahrradgeschäft mit meinem Lieblingsfahrrad, ein dünner alter Mann, dem der Schlips über die Schulter hing, schrie laut auf ein Auto ein, das bei Rot über die Kreuzung fuhr, eine Verkäuferin in einem Jeansladen hatte nichts zu tun, ein Polizist auf einem Fahrrad mit einer Pistole, ein Schwarzer trommelte auf leeren Farbeimern, einer Brotdose und einem Ofenrost. Er machte das unglaublich gut und ich gab ihm etwas Geld. Ein Mann ging Kaffee trinkend über die Straße. Ein Mann gab einem Mädchen, das er nicht kannte, eine Adresse in Paris. Ein Fitnesscenter, wo die Leute in Tretmühlen liefen und dabei auf 4 Fernsehschirme schauten. Ein Rosenstrauß, der verstreut auf der Straße lag. Eine Mülltonne voll abgetrennter Schweine- und Kuhfüße. Ein kleines Mädchen warf einen Ball an eine Wand, während ihr Papa hinter ihr stand und sagte, dass sie das gut machte. Eine Dame wurde wütend, als sie feststellte, dass sie mir ein Vanilleeis gemacht hatte. Dabei hatte ich ein Schokoladeneis bestellt. Na, ich fühle mich oben auf. Zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit habe ich das Gefühl, dass alles passieren darf. Heute bin ich aufgewacht und habe gedacht, alles darf passieren. Die Dinge kommen einfach auf mich zu und sie sind gut. So habe ich mich seit meiner Kindheit nicht mehr gefühlt. Vielleicht liegt es an dieser Stadt, vielleicht auch an meinem Bruder. Eine Zeit lang habe ich gedacht, er wäre weniger sympathisch als ich. Das denke ich jetzt nicht mehr. Er ist ein guter Kerl. Er will, dass es mir gut geht. Wir haben in den letzten Tagen viel Gutes miteinander erlebt. Wir haben Frisbee gespielt und sind durchs Gras gelaufen, haben darüber geredet, wie die Dinge waren, als wir noch klein waren, und wir haben festgestellt, dass alles anders war. Die Dinge waren einfach und groß, aber vor allem anders. Manchmal besser als heute, manchmal aber auch schlechter. Mein Bruder meint, es ist eine Sackgasse zu sagen, früher sei alles besser gewesen. Aber anders ist ein Wort, das ihm gefällt. Und heute Nacht habe ich ihn zum Hämmern gebracht. Wir haben den Fernseher ausgemacht und uns unterhalten über Mädchen. Mein Bruder war in Sachen Mädchen lange Zeit ziemlich unentschieden. Er wollte sie haben, aber dann doch nicht. Ich sagte, so geht das nicht. Er kann ein Mädchen nicht gleichzeitig an sich binden und wegschicken. Das schließt sich gegenseitig aus. Es sei denn, sie will ihn auch an sich binden und gleichzeitig wegschicken. Er hat mir von dem letzten Mädchen erzählt, mit dem er zusammen war. Erst hat es so ausgesehen, als würde alles wunderbar klappen. Aber dann hat sich mein Bruder umentschieden und alles kaputt gemacht. Am schlimmsten war, dass er selber nie ganz begriffen hat, warum. Es war nur so ein Gefühl gewesen. Er dachte, vielleicht wäre es mit einem anderen Mädchen besser. Es war schon jetzt okay, aber es hätte ja besser sein können mit einer anderen. Also hat er Schluss gemacht. Jetzt tut es ihm leid. Jeden Tag. Nachdem er das gesagt hatte, saß er lange ganz still da und schüttelte den Kopf. Er tat mir leid. Ich holte das Hämmerbrett und stellte es vorsichtig vor ihm auf den Tisch. Dann gab ich ihm den Hammer, und als er ihn nahm und mich fragend anblickte, nickte ich ihm zu. Und dann hat er angefangen zu hämmern. Mit einem gebremsten, etwas holprigen Rhythmus hämmerte er die Stäbchen rein und drehte das Brett mehrmals um. Wir sagten beide nichts. Ich habe das Gefühl, wir waren einander sehr nah, während er hämmerte. Miezekätzchen. Heute gehen wir jeder unserer Wege. Mein Bruder ganz für sich und ich ganz für mich. Wir werden uns später treffen, aber wir hatten beide das Gefühl, ein bisschen allein sein könnte uns gut tun. Ich sitze auf einer Bank und schaue mir all diese Leute an. Es tut mir gut zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, die nicht ich sind, dass es so viele andere gibt. Ich spüre zärtliche Gefühle für sie. Die meisten geben sich Mühe, so gut sie können. Das tue ich auch. Ich sehe ziemlich viele, denen es nicht besonders gut geht. Arme oder traurige Leute. Wir sollten netter zueinander sein. Nicht nur in Amerika. Die Menschen auf der ganzen Welt sollten netter zueinander sein. Jetzt stehe ich auf und spreche Leute an, die vorbeikommen. Viele ignorieren mich, aber manche antworten. Ich frage sie, was ihnen etwas bedeutet. Manche sagen Love, manche sagen Friends, manche sagen Family. Einer sagt Music, einer sagt Cars, einer sagt Money, aber ich erkenne, dass er ein Scherzbold ist und es ironisch meint. Einer sagt Girls, 2 sagen Boys, mehrere sagen Friends and Family, manche sagen, sie wissen es nicht. Ich frage sie auch, ob sie meinen, am Ende wird alles gut. Viele schütteln nur einfach den Kopf über diese Frage, aber von denen, die antworten, sagt die eine Hälfte Yes, die andere No. Ich wüsste gern, ob das für den Rest der Bevölkerung repräsentativ ist. Ich kaufe einen Milkshake und trinke ihn im Weitergehen mit einem Strohhalm. Die neuen Schuhe sind super. Nike ist super. Diese Stadt ist voller Markennamen. Überall hängen Reklameplakate und außerdem haben viele Firmen hier Niederlassungen. Gerade gehe ich am Rolex-Gebäude vorbei. Ich frage den Portier, ob man hineingehen und Uhren ansehen kann, aber er sagt, sie haben hier drin nur eine Werkstatt. Muss ja eine riesige Werkstatt sein. Aber er ist höflich zu mir. Vielleicht sehe ich aus wie einer, der sich eine Rolex leisten kann. Jetzt, wo ich aufmerksam darauf geworden bin, sehe ich überall Reklameschilder. Es ist schon seltsam, aber den folgenden Firmen und Produkten fühle ich mich gefühlsmäßig nah. Manche von ihnen liebe ich geradezu. Nike, Levi's, Volvo, Snapple, Ray-Ban, Brillot, Nikon, Sony, Iglo, Cannondale, Rolex, Rema 1000 Supermärkte, Carhartt, Colgate, BBC, Universal Pictures, NRK, die staatliche norwegische Funk- und Fernsehanstalt, Naturkostläden, Ferris Mineralwasser, Statoil, Apple Macintosh, SAS, Saarland Kartoffelchips, Absolut Wodka, Atomic, Fjällräven, Solo Limonade, Europcar, Stüssy, Massey Ferguson. Es kann nicht nur an der Reklame liegen. Für die Produkte von etlichen dieser Firmen habe ich noch nie welche gesehen. Ich verbinde mit ihnen Angenehmes, ohne den Grund zu ahnen. Manche Sympathien habe ich natürlich geerbt. Rema 1000 zum Beispiel. Papa liebt Rema 1000. Er kauft alles in Läden der Kette, sogar seinen Schlafsack hat er von dort. Aber Statoil und Massey Ferguson, keine Ahnung, wo ich die her habe. Entweder ist deren Marketing so fantastisch, dass sie mir die Fiktion vermitteln, ich käme von selber auf diese Marken, oder ich persönlich bin eben empfänglicher für gewisse Namen und Marken als für andere. Vielleicht liegt es auch daran, dass es einfacher ist, sich ein für alle Mal zu entscheiden, als jedes Mal wieder Verwirrung zu riskieren, wenn man was Neues kaufen will. Wahrscheinlich werde ich niemals in die Verlegenheit kommen, einen Traktor zu kaufen, aber wenn es sein muss, wird es ein Massey Ferguson. Schlicht und einfach. Ich schreibe Lisa eine Karte und frage sie, was für einen Traktor sie kaufen würde. Während ich auf einer Bank sitze und den Milkshake austrinke, habe ich einen Einfall, eine Geschäftsidee. Diese kapitalistische Umgebung inspiriert mich. Es handelt sich um einen Telefondienst. Ich muss unbedingt untersuchen, ob sich sowas einrichten lässt. Ein netter Anrufservice. Die meisten dieser Telefondienste sind eklig und unsympathisch. Sie wenden sich an die dunklen Seiten in uns, sind für Menschen wie Kent gedacht, meinen schlechten Freund. Sie sprechen unsere Triebe an und unsere Angst vor Einsamkeit. Ich will einen anderen Telefondienst anbieten, einen freundlichen, für Leute, die nur mal eine kleine Pause brauchen, die ein paar Minuten lang spüren wollen, dass die Welt freundlich ist. Ich werde Börre bitten, das Lied vom Miezekätzchen auf Band zu singen. Das ist ein schönes Lied. Kleines Miezekätzchen, wo bist du gewesen? Ich bin bei meiner Mama gewesen. Kleines Miezekätzchen, was hast du da gemacht? Ich habe meiner Mama Milch gestohlen. Kleines Miezekätzchen, was hast du da gekriegt? Haue auf mein Schwänzchen, haue auf mein Schwänzchen. Kleines Miezekätzchen, was hast du da gesagt? Miau, 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 mein kleines Schwänzchen. Ich werde eine Servicenummer einrichten, Börre ein einmaliges Entgelt zahlen, vielleicht 1000 Kronen, und dann annonciere ich in der Zeitung und nehme von den Anrufern 12 oder 15 Kronen pro Minute. Da kann ganz schön was bei rausspringen. Ich bin nämlich sicher, dass es eine Nachfrage für so einen Service gibt, einen Markt. Wir haben alle unsere schweren Stunden, Tage, an denen die Sinnlosigkeit herbeikriecht und wir in Zynismus und Ironie versinken. Tage, an denen wir den Glauben an die Liebe verlieren und daran, dass am Ende alles gut wird. In solchen Augenblicken muss es doch eine Wohltat sein, eine dünne, zittrige Kinderstimme so ein Liedchen singen zu hören. Wenn es so einen Telefondienst schon gäbe, wäre ich selber ein fleißiger Kunde. Vielleicht wäre ich dann schon längst wieder aus dem Gröbsten raus. Ein netter, liebenswerter Telefondienst. Ja, ich habe eine Marktnische entdeckt. Und wenn es klappt, baue ich mit anderen Liedern weiter aus. Hoppe, hoppe, Reiter. Ringel, Ringel, Rose, alle Vögel sind schon da. Die Liste ist lang. Das muss ich meinem Bruder erzählen. Vielleicht spuckt er ein bisschen Startkapital aus und wenn die Sache läuft, zahle ich es ihm üppig zurück. Es geht mir nicht darum, reich zu werden. Ich brauche nicht viel zum Leben. Ich will es nur gut haben. Und außerdem hätte ich gerne eine hübsche Uhr. Wenn es einen beträchtlichen Gewinn geben sollte, kann ich eine gemeinnützige Organisation unterstützen. Diese Idee gefällt mir sehr gut. Komisch, dass ich erst nach Amerika reisen musste, um darauf zu kommen. Der Helm. Ich habe einen Fahrradhelm. Einen schönen, blauen. Die erste halbe Stunde war ich absolut begeistert, dass ich endlich einen Helm habe. Und ich habe mich darauf gefreut, ihn Börre zu zeigen. Jetzt ist es nicht mehr so lustig. Das Ganze ist ziemlich verfahren. Der Helm gehört mir nicht. Ich habe etwas mitgenommen, das mir nicht gehört. Mein Bruder hat sofort klipp und klar gesagt, er will sich ja nicht in meine Angelegenheiten einmischen, aber mit diesem Helm will er nichts zu tun haben. Ich muss an meinen Großvater denken, an die Geschichte mit dem Apfelbaum und den Jungs. Ich fühle mich nicht ganz sauber, etwas verdorben. Es war so selbstverständlich gewesen, den Helm einfach mitzunehmen. Ich glaube, genau das erschreckt mich. Mein Bruder und ich kamen aus einem großen Museum, in dem wir uns ausgestopfte Tiere und Gegenstände aus der ganzen Welt angeschaut hatten. Ich war guter Dinge und redete über Dinosaurier und Wale und afrikanische Säugetiere und über einen großen schwarzen Mann, der mich gebeten hatte, ein Foto von ihm zu machen, vor dem großen Alaska-Braunbären. Er wusste alles über Bären und hatte großen Respekt vor ihnen. Falls ich mal in Alaska notlanden müsste, sagte er zu mir, sollte ich mich auf jeden Fall von den Braunbären fernhalten. Die sind nämlich 35 Meilen pro Stunde schnell und können einen Mann mit einem Prankenhieb töten. Während ich meinem Bruder das erzählte, kamen wir an einem geparkten Auto vorbei, auf dessen Stoßstange ein Fahrradhelm lag. Ich blieb wie angenagelt stehen. Dann schaute ich mich um und im Handumdrehen hatte ich mir eine Geschichte ausgedacht, die rechtfertigen sollte, warum der Helm jetzt mir gehörte. Es war nämlich ganz klar, meinte ich, dass ein Radfahrer den Helm auf der Straße verloren hatte. Und dann hatte ihn jemand auf die Stoßstange gelegt, damit er nicht von einem Bus oder so überfahren würde. Ich meinte sogar, ich hätte den Helm gerettet. Denn wenn ich ihn nicht mitgenommen hätte, wäre er sicher beim Start des Autos runtergefallen und auf der Straße gelandet. Also habe ich den Helm mitgenommen und mit meinem Bruder weiter über die ganze Sache geredet. Aber mit der Zeit habe ich gespürt, wie der Helm immer schwerer wurde und als wir zu Hause ankamen, war er mordsschwer. Eben jetzt habe ich auf der Innenseite des Helms einen Namen und eine Telefonnummer entdeckt. Das macht die Sache einfacher. Auf einmal hat der Eigentümer einen Namen. Er heißt José und ich stelle mir vor, dass er aus Kuba geflüchtet ist und gerade erst eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten hat. Aber einen Job hat er ganz sicher noch nicht. Er schlägt sich durch, mehr schlecht als recht. Den Helm hat er garantiert geschenkt bekommen. Das ist jetzt wirklich ein schlimmer Konflikt. Am liebsten würde ich mich ganz tief in einem Buch über Chaostheorie verkriechen. Aber der Helm liegt neben mir auf dem Nachttisch und besteht darauf, dass er da ist. Ich habe ihn sogar schon mal aufgesetzt. Ach, das Ganze ist ein bisschen dämlich. Ich muss den Helm zurückbringen. Aber jetzt ist es zu spät, um José noch heute anzurufen. Erstmal lege ich den Helm auf den Boden, damit ich ihn beim Aufwachen nicht als erstes zu sehen brauche. Das habe ich heute gesehen. Ein Mann im weißen Hemd stand auf einer Steintreppe, zündete sich eine Zigarette an und entspannte sich zum ersten Mal seit ganz langer Zeit. Klammer auf, so sah er jedenfalls aus. Klammer zu. Eine Telefonzelle, in der Hörer an der Schnur hin und her baumelte. Ein Mann mit Walkman durchquerte schnellen Schritts die Abteilung des Museum of Natural History, die von der Entwicklung des Menschen handelt. Ein Junge im Café schaute jedes Mal in die Luft, wenn seine Freundin was zu ihm sagte, aber sie sollte ihn ansehen, wenn er sprach. Ein Mann kämmte seinen Bart, ein Mann spielte mitten auf der Straße Mundharmonika und reagierte nicht, als ihn beinahe ein Laster überfuhr. Eine Familie von drei dicken Deutschen fragte bei McDonald's nach dem Fahrstuhl zum ersten Stock. Ein Mann führte einen anderen Mann, eine Polizistin stand da und sah lange einen Apfel an, eine Frau sagte, »Please leave me alone«, als ich anbot, ihr die Einkaufstüten eine Treppe hochzutragen. Der Zettel. Ich kann nicht schlafen. Ich denke, den Helm zu behalten ist unvereinbar mit dem Wunsch, eine echte Persönlichkeit zu sein. Und als ich irgendwann einschlafe, träume ich, dass mich keiner mehr mag. Eine schlechte Nacht ist das. Als allererstes nach dem Aufwachen rufe ich José an. Ich erzähle ihm, wer ich bin und dass ich den Helm gefunden habe und dass er ihn an der und der Adresse beim Portier abholen kann. José freut sich sehr. Er findet es ganz toll von mir, dass ich anrufe. Er hatte gedacht, er sieht den Helm nie wieder. Die Menschen in New York sind wie Wölfe, sagt er. Ich sage, das ist doch selbstverständlich und er soll sich keine Gedanken machen. Mein Bruder ist stolz auf mich und er lädt mich in ein nahegelegenes China-Restaurant zum Frühstück ein. Ich lächle von einem Ohr zum anderen. Auf einmal geht es mir bombig. Ich bilde mir ein, dass ich mich jetzt besser fühle, als wenn ich den Helm überhaupt nicht mitgenommen hätte. Seltsam. Ich esse Nudeln und erzähle von meinen Plänen mit dem Mieze-Kätzchen-Telefonservice. Mein Bruder äußert gewisse Zweifel, aber keine grundsätzlichen, und er will nicht ausschließen, dass er möglicherweise etwas Startkapital zuschießt. Als wir aufgegessen haben, kommt eine junge Chinesin an den Tisch und legt ein Brett darauf. Auf dem Brett liegen die Rechnung und zwei kleine Kekse. In den Keksen finden wir jeder einen Zettel mit einer Weissagung. Auf dem Zettel von meinem Bruder steht: You are the center of every group's attention. Auf meinem Zettel steht: You will be advanced socially without any special effort. Eine fantastische Vorstellung. In mancherlei Hinsicht ein sanftes Ruhekissen. Der Spruch verlangt überhaupt keine Aktion, aber er ist gut. Ich brauche absolut nichts zu tun, bekomme aber trotzdem was. Besser kann man es gar nicht treffen. Vieles. Über New York lässt sich viel Gutes sagen. Aber ich bin überzeugt, dass es einer der seltenen Orte auf der Welt ist, an denen man mehr Freude bekommt, als man selber gibt. Heute sind viele Dinge geschehen. Vier davon haben mit Zeit zu tun. Erst fand ich diese Postkarte. The time is always now. Dann sah ich eine Anzeige in der New York Times. Sie ist von Tiffany & Co. und handelt von einer Uhr namens Tiffany Tesoro. Sie kostet $7,500. Wenn genug Leute beim Mieze-Kätzchen-Dienst anrufen, kann ich mir vielleicht so eine kaufen. Ich finde den Text der Anzeige absolut super. Vor allem das mit dem Klang des Goldes. Meinem Bruder gefällt sie auch. What we remember is what touches our heart. A certain gesture, the play of light, the sound of gold, the very moment itself. Als mein Bruder und ich etwas später zu einem Museum unterwegs waren, kamen wir an einem Mädchen vorbei, das für Geld Gedichte schrieb. Sie sagte, wenn ich ihr einen Betrag zwischen $25 gebe, schreibt sie mir ein Gedicht. Ich gab ihr $7 und sagte, es soll von Zeit handeln. Sie brauchte 10 Minuten für das Gedicht. Ein schönes kleines Gedicht ist das geworden. Ich kann sehen, dass man daran noch hätte feilen können, aber man soll ja nicht immer so neunmal klug sein. Und das Mädchen war wirklich sehr sympathisch. Hier ist das Gedicht. Hier gehalten durch die Sanduhr deiner Arme, Sand rinnt durch den Körper unserer Liebe, bin ich manchmal entlassen aus der Zeit, durch die Behaglichkeit deiner Haut, die Sicherheit zu wissen, wenn ich mich umdrehe, drängt sich mein Ellbogen an deinen Ellbogen. Und der Sand, der durch die Sanduhr rinnt, ist vom Strand der Ewigkeit und wird niemals versiegen. Das vierte, was mit Zeit zu tun hatte, erlebte ich im Museum of Television and Radio. Mein Bruder schaute sich irgendeine alte Fernsehsendung an, zu lang fand ich und ich langweilte mich. Also setzte ich mich ohne weitere Absicht an einen Computer und schrieb einfach ein Wort. Ich weiß nicht mehr genau welches, aber es könnte Time oder vielleicht Timex gewesen sein. Jedenfalls rief der Computer eine Reihe Beschreibungen von Reklamespots für Uhren auf. Volltreffer. Ich wünsche mir ja eine Uhr. Ich las ziemlich lange die Zusammenfassung dieser Spots. Schön war das. Jetzt fühle ich mich besser gerüstet, falls ich mal eines Tages eine Uhr aussuchen will. Hier ein paar der Beschreibungen. Die erste: Dieser Werbefilm zeigt, dass Citizen eine Armbanduhr mit Stil ist. Er appelliert an gebildete Männer und Frauen. Man sieht Männer und Frauen, die sich auf ein Rendezvous vorbereiten, untermalt von den Klängen des Songs About a Quarter to Nine. Slogan: No other watch expresses time as beautifully. Die zweite: In diesem Werbefilm für Seiko erzählen einige Männer und Frauen, dass diese Uhren ihnen jahrelang zuverlässig die Zeit angezeigt haben. Sie sind alle der Meinung, dass die Seikos jeden Cent ihres Preises wert waren. Slogan: Man invented time, Seiko perfected it. Die dritte: In diesem Spot für Swatch hört eine junge Frau eine Tonbandkassette mit einer Italienisch-Lektion, während sie in ihrem Schlafzimmer Nagellack aufträgt. Die vierte: In diesem Werbefilm für Timex sieht man eine riesige Armbanduhr zusammen mit Bildern von Menschen, die arbeiten oder spielen. Per Voice-Over wird erklärt, dass Timex eine Kollektion von Uhren geschaffen hat, auf die die Kunden stolz sein können. Wer eine Uhr für Sport, Freizeit oder das Geschäftsleben braucht, findet bei Timex das Passende. Slogan: Bring the value of Timex Quartz into your world. Die fünfte: In diesem Werbefilm für Timex reist John Cameron Swayze nach Acapulco, um zu testen, ob eine Timex wirklich wasserdicht ist. Vor Swayzes Augen springt der Weltmeister im Turmspringen Paul Garcia von Acapulcos berühmter Klippe La Perla eine Timex am Handgelenk. Als er wieder auftaucht, geht die Uhr unverändert genau. Swayze fragt: Ist es da noch verwunderlich, dass Timex die meistgekaufte Uhr der Welt ist? Die sechste: In diesem Schwarz-Weiß-Reklamefilm für Tag Heuer Sportuhren sieht man Schwimmer und Leichtathleten, die gegen die Uhr kämpfen. Slogan: Success is a mind game. Die siebte: In diesem Spot für Seiko sieht man eine Bilderfolge mit Männern und Frauen, die zu Hause und im Job große Verantwortung tragen. Slogan: When people are counting on you, you can count on Seiko. Ich war etwas enttäuscht, dass Rolex nicht mit dabei war und dass sie kein Wort über Atomuhren sagten. Aber sowohl Timex, Seiko und Tag Heuer sprechen mich an. Man soll ja nicht das Erstbeste wählen. Ich wüsste mal gern, was für eine Uhr Paul hat. Sicher eine gute. Vielleicht hat er eine Atomuhr. Sofern Privatpersonen überhaupt Atomuhren haben, hat Paul ganz sicher eine. Der Glückspilz. Ich erlebe nicht oft was Schönes, das mit Zeit zu tun hat. Jedenfalls nicht an ein und demselben Tag. Dauert sicher lange bis zum nächsten Mal. Außerdem habe ich noch vieles andere gesehen. Langsam fühle ich mich gesättigt. Das hier habe ich gesehen. Ein älterer Mann dankte mir und nannte mich Brother, weil ich ihm Geld für die U-Bahn gab. Ein vietnamesischer Kellner versuchte meinem Bruder zu erklären, dass der eine Taschenkrebs auf der Speisekarte hart war, der andere weich. Eine Straße bei der Wall Street war gesperrt und viele Börsenmakler spielten Baseball. Ein Lateinamerikaner radelte in einem viel zu niedrigen Gang. Eine Fernsehreportage über die Gitarrenmarke Fender, in der ein Rocker sagte, eine Fender sei wie eine Frau. Man müsse sie schonungsvoll und mit Respekt behandeln. Eine Gruppe 40-jähriger Männer spielte Basketball, aber nicht so gut wie Papa. Clint Eastwood fuhr in einer Limousine am Museum of Modern Art vor. Ein Mann im guten Anzug schaute lachend ein paar Münzen in seiner Hand an. Eine wohlgekleidete Dame rief einem Fahrradfahrer Asshole nach. Ein älterer Mann hielt Wache vor einem Fahrstuhl und rief einem Freund, der vorbeikam, einem Mann in grüner Uniform etwas zu. Eine Dame fragte, Are you going to make someone happy, als ich Blumen für unsere Wohnungsinhaber kaufte. Ein Mädchen im Fernsehen weinte, weil seine Mama nie nett zu ihm gewesen war, sondern immer nur gesagt hatte, es sei hässlich und sie wolle es nicht mehr sehen. Ein Mann gähnte gewaltig. Eine Ausstellung mit sehr vielen Bildern von einem blauen Hund. Ein schwarzer Mann in roter Kleidung stand am Times Square und rief, Where is the love in our society today? There is no love. Empire State Building. Jetzt spielen mein Bruder und ich Kims Spiel. Das ist ein Spiel, wo man erst ein paar Gegenstände zeigt, die auf dem Boden oder dem Tisch liegen. Dann deckt man sie mit einem Tuch zu und der andere muss sie aus dem Gedächtnis aufzählen. Wir haben abgemacht, dass der Gewinner entscheiden darf, was wir heute unternehmen. Ich habe mich an alles erinnert, aber mein Bruder hat ein paar Sachen vergessen. Das hier hat er vergessen. Seinen eigenen Häschenschlüsselanhänger, einen Kronkorken, eine U-Bahn-Münze, einen Ballon. Es ist immer unangenehm, etwas Vertrautes zu vergessen. Als ich das Tuch wegnahm, nachdem mein Bruder aufgegeben hatte und er den Häschenschlüsselanhänger sah, sagte er, »Ach Mist, der Häschenschlüsselanhänger«, in einem Tonfall, der mir zeigte, dass er seine eigene Leistung äußerst unbefriedigend fand. Um ihn zu trösten, habe ich gesagt, dass er in so vielen anderen Sachen doch sehr gut ist, bei ein paar der Allerbeste. Eine Zeit lang war mein Bruder sauer, aber das haben wir jetzt hinter uns. Wir sind auf dem Weg zum Empire State Building. Unterwegs versuche ich meinem Bruder zu erklären, wie Zeit und Schwerkraft zusammenhängen. Aber jedes Mal, wenn ich den Mund aufmache, hebt er die rechte Hand und schüttelt abwehrend den Kopf. Während mein Bruder Eintrittskarten kauft, schreibe ich die Nummer eines Münztelefons im Erdgeschoss auf. 502-5803. Ich habe einen Plan, aber den behalte ich für mich. Wir müssen vor dem Aufzug Schlange stehen. Eine ältere Dame vor mir hat ein Faltblatt mit Informationen über das Gebäude. Ich schaue ihr über die Schulter. Da steht, es ist 443 Meter hoch und hat 77 Aufzüge, die zwischen 200 und 400 Meter pro Minute schaffen. Ich weiß ja, das Empire State Building ist nicht das höchste Gebäude der Welt, nicht einmal das höchste von New York. Vor ein paar Tagen hat ein Artikel über Wolkenkratzer in der New York Times gestanden. Da habe ich gelesen, dass die Petronas Towers in Malaysia momentan das höchste Gebäude der Welt sind. Zum ersten Mal seit über 100 Jahren hat Amerika nicht den Weltrekord inne. Lange war der Sears Tower in Chicago am höchsten. Aber eine Organisation namens The Council on Tall Buildings and Urban Habitat hat kürzlich festgelegt, dass Fernsehantennen nicht mitzählen dürfen. Und seitdem ist das Gebäude in Malaysia das höchste. Bald ist das World Financial Center in Shanghai fertig und dann hält das den Rekord. Der Vorsitzende des Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Dr. Lynn Beadle, wollte diesen Umstand nicht als einen traurigen Moment in der amerikanischen Architekturgeschichte bezeichnen, stand in der Times. Er wurde mit den Worten zitiert, "No, no, no. There are still many great things about American buildings. Oh, many, many great things." Für mich spielt all das keine Rolle. Das Empire State Building ist das Größte. Ich habe es in Filmen gesehen. Es steht mitten in New York. Paul schreibt darüber. Die anderen können von mir aus so hoch sein, wie sie wollen. Jetzt sind wir im Fahrstuhl. Nach ein paar Sekunden spüre ich, wie mir die Ohren zugehen. Die Digitalanzeige zeigt nur jedes 10. Stockwerk an. Von 50 nach 60 in ein paar Sekunden. Jetzt sollte Paul mich mal sehen. Ich habe Lust, in die Hände zu klatschen. Die Aussicht ist fantastisch. Ich kann alles sehen. Das Meer, die Stadt, die Berge am Horizont. Mein Bruder ist sehr systematisch veranlagt. Er liest erstmal lange im Stadtführer, was in den verschiedenen Himmelsrichtungen zu sehen ist. Er will gern mit dem Finger überall hin zeigen und es mir erklären, aber ich entwische ihm. Ich finde ein Telefon und drehe mich um, ob mein Bruder mich auch nicht sieht. Jetzt will ich die Nummer von dem Münztelefon im Erdgeschoss. Es läutet. Wenn wer antwortet, will ich ihn fragen, ob ihm oder ihr bewusst ist, dass die Zeit hier oben bei mir ein bisschen schneller läuft als da unten. Es läutet und läutet. Lange. Niemand nimmt ab. Verflucht ärgerlich. Ich lasse es noch ein bisschen läuten. Jetzt hat ein Mann den Hörer abgenommen. Hallo? Sagt er. Hello, I'm calling from the top of the building, sage ich. Yes? Sagt der Mann. Are you aware that the time runs slightly faster at the top than it does on the bottom of this building? Frag ich. No, sagt der Mann. Well, it does, sag ich. All right, sagt der Mann. Are you impressed? Frag ich. Not really, sagt er. But that means that time doesn't exist, sag ich. Oh yeah, sagt der Mann. So, what do you think? Frage ich. I couldn't care less, sagt der Mann und legt auf. Blöd Mann. Als Revanche stecke ich eine Münze in eines der Fernrohre und richte es auf die Straße unten. Sie ist voller Menschen und Autos. Ich sehe einen Mann aus einer Bank kommen. Er versucht, ein Taxi anzuhalten und wirft gleichzeitig einen Blick auf seine Uhr. Er sieht aus wie du oder ich. Ganz gewöhnlich. Sicher hat er Frau und Kinder und ein Häuschen in einer Vorstadt. Er macht alles, so gut er kann. Ich folge ihm mit dem Fernrohr und denke, ich kann dich sehen, aber du kannst mich nicht sehen. Wir werden einander nie begegnen. Aber eins sollst du wissen, meine Zeit ist nicht dieselbe wie deine Zeit. Du hast deine Zeit, ich habe meine. Unsere Augenblicke sind nicht dieselben. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass es keine Zeit gibt. Soll ich es nochmal sagen? Es gibt keine Zeit. Es gibt das Leben und den Tod, es gibt Menschen und Tiere. Unsere Gedanken gibt es und die Welt, außerdem das Universum. Aber Zeit gibt es nicht. Du brauchst dich also nicht zu hetzen. Fühlst du dich jetzt besser? Ich fühle mich besser. Wird schon gut gehen. Schönen Tag noch. Ich folge ihm mit dem Fernrohr, bis er verschwindet. Dann richte ich das Rohr nach oben an den Wolkenkratzern vorbei, höher und höher in den Himmel. Und ich spüre, wie ein gutes Gefühl durch meinen Körper fließt. Eigentlich ist es jetzt genug. Man braucht es ja auch nicht zu übertreiben. Ich habe schon mehr Einblicke bekommen, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich habe genug gesehen. Außerdem gibt es da was, das auf mich wartet. Liese. Die Miezekätzchen-Sache. Pauls Antwort. Drei Dinge. Bäume. Heute ist der letzte Tag in New York. Ich kaufe ein Spielzeugauto für Börre. Es ist grün und fährt von allein über den Boden, wenn man es aufzieht. Kim bekommt ein Buch über das Wetter in New York und für Liese kaufe ich ein Taschenkaleidoskop. Es zeigt alles, was ich sehe, 24 Mal. Die banalsten Sachen werden zu schönen Mustern. Damit kann ich meinen Blick auf die Dinge erneuern, die so gewöhnlich sind, dass ich sie gar nicht mehr bemerkt habe. Mein Bruder zum Beispiel sieht gut aus durch das Kaleidoskop. Anders. Liese freut sich sicher darüber. Geschenke sind was Wichtiges. Kleine Geschenke sind oft besser als große. Die so dazwischen taugen meist auch nicht viel. Auf dem Rückweg in die Wohnung komme ich an ein paar Arbeitern vorbei, die alte Bäume und Büsche absägen und neue pflanzen. Ziemlich große Bäume liegen auf dem Bürgersteig und warten darauf, in den Boden zu kommen. Ich freue mich, dass jemand in einer Großstadt wie dieser an Bäume denkt. Etwas weiter oben in der Straße finde ich ein Fax mit Anweisungen für die Arbeiter. Da steht, welche Bäume und Büsche weggenommen und welche gepflanzt werden sollen. Das Fax liegt auf der Straße. Offenbar braucht es niemand mehr. Die Arbeiter scheinen zu wissen, was sie zu tun haben. Ich nehme das Fax mit. Für meinen Großvater. Es wird ihn freuen, dass jemand in New York sich um Bäume und Büsche kümmert. Bäume gehören zum Schönsten, was es gibt. Wasser und Bäume und Mädchen. Früher bin ich den ganzen Tag lang auf Bäume geklettert. Oft habe ich ganz still in einer Baumkrone gesessen. Im Sommer, wenn das Laub dicht war, konnte mich niemand sehen. Ich konnte alle sehen, aber keiner mich. Ich hatte das Gefühl, weit weg zu sein. Und wenn ich wieder runterkletterte, war es, wie von einer langen Reise nach Hause zu kommen. Und ich machte Schaukelseile. Das konnte ich ganz prima. Ich kletterte hoch und band das Seil an einen Ast. Und dann schaukelte ich. Und spuckte. Das hat immer solchen Spaß gemacht. Schaukeln und dabei spucken. Wenn ich Milch getrunken hatte, war die Spucke schön zäh. Ich konnte unglaublich lange Milchspuckefäden von dem Seil runterhängen lassen. Ach, ich will wieder schaukeln. Wenn ich mal wieder Geld habe, gehe ich in ein Sportgeschäft und kaufe 50 Meter Kletterseil. Und dann suche ich mir einen hohen Baum, am besten direkt am Wasser, und mache eine Schaukel mit einem riesen Pendelradius und vielleicht springe ich von der Schaukel ins Wasser, während Liese zusieht. Ja, darauf freue ich mich. Jetzt sagt mein Bruder, ich muss mich mit dem Packen beeilen. Wir wollen nach Hause. Wir fliegen heim, nach Norwegen. Ich fliege nach Hause und stelle meinen Blick für die Zusammenhänge auf die Probe. Als ich das Hämmerbrett einpacke, gibt mein Bruder zu, dass er es sich ein paar Mal ausgeliehen hat, wenn ich unterwegs war. Zum Ausgleich soll ich zugeben, dass die Reise mir gut getan hat. Ich gebe es zu. Sie hat mir sehr gut getan. Ich habe vieles gesehen. Und ich habe sowohl nachgedacht als auch nicht gedacht. Es hat mir sehr wohl getan, ganz unbekümmert und gemütlich gedankenfrei zu sein. Wir hatten ein paar Frisbee-Spiele, die waren fast zen-mäßig. Ich bedanke mich bei meinem Bruder dafür. Überhaupt für die ganze Reise. Die war ja nicht gerade umsonst. Mein Bruder sagt, ich soll mir keine Gedanken machen. Ich sehe gut aus, das sei wichtig. Geld nicht. Das kommt und geht. Aber Brüder sind wichtig. Brüder sind wichtiger als Geld, sagt mein Bruder. Reise. Wir sitzen im Flugzeug. Unter uns ist nichts als Meer, Wasser. Ich bin satt und müde und ich lächle. Etwas ist anders. Ich weiß immer noch nicht, ob die Dinge zusammenhängen und ob am Ende alles gut ausgeht. Aber ich glaube, dass manches wichtig ist. Ich glaube an die Reinigung der Seele durch Spiel und Freude. Ich glaube auch an die Liebe. Und ich habe mehrere gute Freunde und nur einen schlechten. Und mein Bruder ist mindestens so sympathisch wie ich. Im Augenblick schläft er. Dieses Mal sitze ich am Fenster. Draußen ist es dunkel, aber bald wird es hell. Sie fliegen auf das Licht zu. Jetzt trinke ich einen Schluck Wasser und hoffe, dass ich lange leben werde. Außerdem hoffe ich, dass Paul mir eine Antwort geschickt hat. Vielleicht hat er alles erklärt. Dann kann ich mich entspannen und das ganze Zeug mit dem Weltraum und der Zeit vergessen. Zu Hause will ich mir einen Fahrradhelm kaufen und Lisa anrufen und ihr erzählen, dass ich finde, das Leben ist wie eine Reise. Und vielleicht, vielleicht bin ich eine echte Persönlichkeit. Die Antwort. Thank you for your inquiry. Since Professor Davis started receiving several such queries per day, he has had to adopt a policy of not offering advice. I hope you will understand. Yours sincerely, Heather Duff, assistant to Paul Davis.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter mit Tim Davis Amberville. Gelesen von meiner Wenigkeit. Übrigens, Tim Davis ist das Pseudonym eines schwedischen Autors, den außer seinem Lektor niemand kennt. Amberville ist sein erster Roman und wurde gleich in 12 Sprachen übersetzt. Betritt mit mir den verrücktesten Tatort der Kriminalliteratur. Von Stofftieren bevölkert. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade die Hörspielserie »Drei Mann in einem Boot«. Mit meinen Kollegen der drei Fragezeichen. Andreas Fröhlich, Jens Wawritschek und, naja, eben mir. Diese Hörspielfassung wurde von Katrin Wiegand geschrieben und ist durch den gleichnamigen Roman von Jerome K. Jerome inspiriert. Und auch auf unseren anderen Podcast-Kanälen Hörgestalten und Texte von gestern geht es munter weiter. Also, hör doch mal vorbei. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.